ganz kurz vorab, ich mache ja mit dem Philipp Glöckler von dem Doppelgänger-Podcast ein neues Format, das heißt Token Made. Und da interviewen wir immer zweimal die Woche ganz interessante Leute. Nicht irgendwelche Founder unbedingt, sondern Operator, AI-Enthusiasts, die innerhalb einer Firma richtig coole Projekte umsetzen, um so ein bisschen was zu lernen. Also einfach, um zu zeigen, was ist heute schon mit AI möglich. Und das kommt immer dienstags und donnerstags. Und wir haben uns gedacht, die aktuelle Folge oder die letzte Folge, je nachdem, wann du das hörst, die war so gut, die müssen wir unbedingt mal in einem anderen Kanal spielen, um ein bisschen Werbung dafür zu machen. Deswegen nach dem Gespräch hier im Podcast gleich kommt eine Folge vom Token Made Podcast. Hört mal rein, würde mich freuen über Feedback. Liebe Grüße und jetzt ab geht's in die richtige Folge vom OMR Silicon Valley Update Podcast.
Unser Fonds 1 2017 Vintage ist ein Top-Tier Performance Fonds, also auch nicht nur unter CVCs, sondern unter allen VCs. Wir haben ein institutionelles Fonds-Setup. Wir agieren wie Top-Tier-VCs. Aber in den einzelnen Investmententscheidungen sind wir komplett frei. Also wir brauchen niemanden, wir brauchen keine Business-Unit. Es ist einfach nicht damit getan, wenn man jetzt 5 Milliarden in Rivian und in ein Softwarepaket investiert, weil man hat ein großes Legacy-Portfolio. Ja. Und diese Implementierung in die Legacy, da geht es dann in die Details, ist sau schwierig.
So, heute im Podcast eine Folge mit einem Deutschen, den ich schon etwas länger beobachte. Der ist echt der Hammer, nämlich der heißt auch genau so, der heißt Michael Hammer, ist VC bei einem Auto-VC-Arm sozusagen, bei BMW iVentures. Und es gab mal eine Folge hier mit Martin von GS Beckers und Martin hat damals gesagt, dass CVCs zahnlose Tiger sind, weil die gar nicht investieren können. Bei BMW ist das aber ganz anders und das erzählt uns Michael Hammer von BMW iVentures. Auf geht's.
Moin Michael.
Moin Christian.
Grüß dich. Ich habe ein bisschen recherchiert und ihr habt 900 Millionen Dollar Fund. Das ist mehr als Porsche und GM zusammen. Ich glaube sogar auf der besten Liste seid ihr auf Nummer 1, wenn man nach dem Asset Under Management guckt. Als du 2016 damit angefangen hast, da war ja quasi nichts. Ne? Wie viel Geld hast du am Anfang gehabt? Wie ging das los?
Also erstmal, ist eine ordentliche Zahl, ne? Ja. Wir sind stark gewachsen. Und wir haben aber jetzt nicht von nichts angefangen, sondern es gab schon eine Initiative bei BMW, von 2011 an, wo man das in einem eher strengeren Corporate Setup versucht hat, mit kleineren Tickets über Corporate Prozesse, ne? Und da gab es eben schon ein paar Erfahrungen, die man bei BMW gemacht hat. Und 2015 wurde dann aber entschieden, diese Initiative auszuweiten, ja, und eben weg zu von On-Balance-Sheet zu investieren mit einem richtigen Fonds-Setup. Und das war dann 2016, wo ich dann eben auch dazugekommen bin. Und da haben wir ein initiales Commitment von 500 Millionen Euro bekommen für unseren Fonds 1. Damit haben wir dann gestartet, ja. Okay. Und dann haben wir natürlich, wie das, glaube ich, üblich ist für einen ordentlichen Fondsmanager, eben dann eine Planung gemacht, wie viel wir deployen können in jedem Jahr, wie viel Follow-on-Investments und so weiter. Aber wir haben im Prinzip mit einem Commitment angefangen von 500 Millionen Euro, ohne einen Fonds und haben von dort an alles aufgebaut.
Okay. Wir sprechen gleich noch mehr über den Fonds und was ihr da genau macht und warum BMW überhaupt hier im Valley ist. Das interessiert mich auch persönlich sehr. Aber lass mal vorne anfangen. Wo kommst du eigentlich her?
Ich komme aus einem kleinen Dorf oder Ort, 20.000 Einwohner, der Name ist Horb am Neckar, ist nahe dem Schwarzwald bei Tübingen, zwischen Tübingen und Freudenstadt. Also ich habe auch schon ein paar andere Podcasts gehört, ich glaube es sind einige aus kleineren Orten
im
Silicon Valley gelandet. Und hab dort eben, ich war immer sehr, sehr aktiv schon früh in meiner Jugend, hab mit Schwimmen angefangen und hab das dann fast profimäßig gemacht, bis ich so 16 war, also sehr viel Sport. Und Mathematik waren immer so meine Themen, also Sport und Mathe fiel mir leicht. Und dort bin ich zur Schule gegangen, hab dann die Schule nochmal gewechselt und hab mich dann entschieden, Wirtschafts- und Finanzmathematik zu studieren. Ja, also ich war immer so ein bisschen zwischen Sportmanagement in Köln und irgendwie mathematisch und eher in die Wirtschaftswelt zu gehen. Und dann hat mich doch das Geld so ein bisschen getrieben.
Okay. Ja, gut, Köln ist auch keine schlechte Uni. Ich war mit vielen Sportstudenten damals zusammen da gelebt in einem Haus.
Ja.
Das war eine gute Phase. Aber warst du denn schon so der Nerd in der Schule, richtig so Mathe, Olympiaden und solche Geschichten?
Nee, oder? Eigentlich gar nicht. Also ich war immer, muss man schon sagen, ich war immer sehr von Geld irgendwie angezogen. Habe aber auch früh eben auch Verantwortung genommen, habe früh irgendwie im Aktienmarkt auch meine Erfahrungen gemacht in der Dotcom-Welt und so weiter. Von dem her war dann schon so der Weg Richtung Finanzwelt. Mhm. Und ich hatte natürlich auch ein bisschen Respekt und Kommen von einem Sport wie Schwimmen, wo man jetzt nicht Profi werden kann und damit Geld verdienen, dass es halt sehr schwer wird, damit vielleicht meine Familie zu ernähren. Ja. Das heißt, der Weg in die Wirtschaft war dann da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt attraktiver und hat sich jetzt im Nachhinein auch als, glaube ich, eine gute Entscheidung ausgestellt.
Ja. Und du hast ja in Ulm studiert und war dann BMW direkt der erste Step oder was hast du dann gemacht?
Nee, also ich habe in Ulm studiert und habe dann während meinem Studium bei Mercer Oliver Wyman angefangen, als Werkstudent zu arbeiten und mein Praktikum zu machen und habe dort als Investment Consultant angefangen. Ja. Das ist im Prinzip so eine Mischung aus Investment Banking und Consulting. Dann für große institutionelle Investoren. Es war ein sehr kleines Team, sehr hohe Schlagzahl. Also man hat sehr viel Verantwortung übernommen und sehr viel spannende Projekte da einfach auch mitgemacht. Und nach fünf Jahren bin ich dann zu BMW gegangen, weil BMW war mein größter Kunde dann.
Also ich habe schon die Seite gewechselt.
Genau, ich habe BMW beraten, praktisch in Themen Asset-Allokation, wo sie praktisch ihre Investments aus dem Pensionsvermögen investieren sollen. Also das muss man sich vorstellen, sind relativ große Beträge, über die wir sprechen. Und da habe ich eben BMW beraten, wie man Asset Allocation macht, wie man vielleicht ein Alternative Investment, also AI, hatte damals einen anderen Background als Alternative Investments und nicht Artificial Intelligence. Das heißt, ich habe da einfach geholfen, so ein illiquides Portfolio aufzubauen und so weiter. Und dann kam BMW auf mich zu und gesagt, willst du das nicht eigentlich für uns machen? Ja.
Okay. Ich meine, ich frage mich immer bei diesen Beratungen, ich meine, du das ist so ein Thema, irgendwie jetzt Pensionsallokation und so weiter, du bist irgendwie Anfang 20 gewesen. Woher nimmt man als Berater mit Anfang 20 das Wissen, eine Firma wie BMW zu beraten? Ist das wirklich dann einfach, weil man da mehrere ältere Senior-Partner noch hat oder hast du dich da besonders gut eingelesen oder wie konnte man da confident irgendwie sagen, ich weiß, wie das geht?
Ja, also klar, ich kam halt eher so von der mathematischen und quantitativen Seite und habe dann viele Finanzmarktmodelle programmiert und Portfolio-Optimierungstools gemacht und kam eben von der Seite sehr mathematisch an die Sache und dann kam natürlich so ein Haus wie Mercer, Oliver Wyman, die haben halt eine sehr große Research-Database, wo man sozusagen drauf zugreifen kann, okay, was ist der beste Private Equity Manager im Small-Mid-Cap-Bereich Europe. Ja, und dann kann man auf die zugreifen. Also das heißt, man hat eine ganze Maschinerie, die man nutzen kann, als Consultant dann den Kunden zu verkaufen. Und natürlich war ich nicht von Anfang an der Lead-Partner bei BMW, ne, sondern ich habe halt als Junior angefangen und habe dann immer mehr und mehr Verantwortung übernommen, bis ich halt dann praktisch sozusagen das mein Mandat war. Ja, und genau, so hat sich das dann entwickelt. Ja.
Okay, und dann bist du zu BMW gewechselt und ich habe irgendwo gelesen, dass du da irgendwie 20 Milliarden Dollar direkt gemanagt hast. Und das ist also eine unfassbare Größe, wenn denn die Zahl stimmt.
Ja also 20 Milliarden Euro Pensionsvermögen über alle Pensionspläne der BMW Group kommt ungefähr hin. Jetzt sind es wahrscheinlich sogar deutlich mehr.
Ja.
Das sind dann verschiedene Pensionszusagen und die sind dann meistens kapitalgedeckt. Natürlich ist ein Großteil der Pensionszusagen ist natürlich in Deutschland, aber auch USA und UK, das sind da große Märkte. Wir haben natürlich nicht direkt investiert, ja, wie ich es jetzt mache, als direkt in eine Company, sondern man hat immer über Fonds investiert. Also man hat dann halt, das sind dann auch Fonds aufgelegt worden in Größenordnung 200, 500 Millionen Rentenfonds, ja, also relativ langweilige passive Investments, aber dann eben flankiert mit mehr attraktiveren, zum Beispiel Hedgefonds oder Private Equity Fonds, wo man dann eben das Portfolio zusammenbaut. Ja, aber klar war natürlich, okay, ich komme da, also ich hatte auch andere Experiences. Ja, ich habe, glaube ich, sogar mal vor Markus Söder gepitcht mit 23, ja, wo ich dann in der Staatskanzlei war und dann dachte mir, okay, warum sollen die mir eigentlich zuhören? Aber ich glaube, das lernt man dann on the job, ja. Und die wissen es auch nicht besser, ja. Deswegen, man darf sich da, glaube ich, nicht verrückt machen.
Das ist schon krass. Hatte eigentlich jede deutsche Firma so einen eigenen Pensionsfonds dann irgendwie? Also jede größere deutsche Firma, ist das
in Deutschland? Es gibt sogenannte Defined Benefit Pläne und Defined Contribution, wenn wir jetzt in die Rentenwelt einsteigen. Also diese Defined Benefit Pläne sind sozusagen sind wirkliche feste Zusagen, du kriegst 25% deines letzten Gehalts bis zum Ableben. Ja. Das ist natürlich eine sehr hohe Verpflichtung für eine Company, wenn man überlegt, der Mitarbeiter geht mit 63 in Rente und lebt noch 30 Jahre. Ja. Also aber das System gibt's und wird jetzt ein bisschen verändert in eher diese beitragsorientierten Pläne, was jetzt auch eher in USA üblich ist, ja, dass man jeden Monat Beiträge weglegt, die im Kapitalmarkt anlegt und der Mitarbeiter bekommt es dann, ja.
Ja.
Aber ja, ich würde sagen, das ist eins der Benefits. GM ist zum Beispiel auch ein sehr bekanntes Beispiel, die ja fast aufgrund der Pensionsbelastung bankrott ging. Ja. Also die hatten, glaube ich, 40 Milliarden Pensionsverpflichtungen ungedeckt.
Ja, krass. Okay, und wann war so dann dein erster Kontakt zum Venture Capital? War das dann einfach so aus persönlichem Interesse oder wie bist du da reingekommen?
Also es war so, dass ich halt bei BMW diese Luxemburger Fondsstrukturen und alternative Investment aufgebaut habe. Und dort war ich eben im Treasury angesiedelt. Und dann gab es eben dieses Projekt, das Thema Venturing auf institutionelle Beine zu stellen. Und dann hat natürlich auch bei BMW gibt es jetzt nicht so viele Experten, die jetzt wissen, wie man in Luxemburg einen Fonds auflegt und die irgendwie eine Ahnung haben von den illiquiden Investments und so weiter. Das heißt, dann war klar, es gibt diesen Venture-Fonds und es gibt diese Position CFO. Und ich war eben schon bei der Projektphase mit dabei, wie man so einen Fonds richtig auflegt. Und dann war es relativ smooth, dass ich dann die Rolle als CFO übernommen habe, nachdem ich auch 5 Jahre die andere Rolle vorher gemacht habe, ja.
Und wieso sagt man dann, ich meine, BMW Headquarter ist in Deutschland und so und das ist irgendwie der Fokus ja auch, warum sagt man dann, okay, dieser Fonds muss jetzt in San Francisco sitzen und nicht irgendwie in München oder irgendwo in Süddeutschland? Und also wieso dieser Switch hier rüber?
Also es war schon die ersten Investments, ich sag mal diese Testphase von 2011 bis 2015 wurden auch schon die meisten oder viele Investments wurden auch schon in den USA getätigt. Also zum Beispiel ChargePoint war eins der frühesten Investments, wo wir schon vor unserem Fonds-Setup mit dabei waren. Man hat sich auch damals Uber auch mal angeschaut und so weiter. Also man war in dieser Mobility-Phase hier voll dabei und hat eigentlich gesehen, dass man im Silicon Valley, dass dort halt auch die Innovation stattfindet. Ja. Und zusammen mit dem, dass wir das Technology Office haben in Mountain View seit über 25 Jahren, hat man da auch einen Zugang. Und dann war es eigentlich relativ klar, okay, wir müssen hier im Silicon Valley präsent sein, ja. Und wir müssen auch hier vor Ort sein und wir müssen auch hier die Investments machen, ja. Und im Nachhinein hat sich natürlich auch herausgestellt, dass das finanziell die richtige Entscheidung war, weil ich würde sagen, 95% unserer Exits sind in USA und getrieben durch Silicon Valley, ja.
Das heißt, dann bist du praktisch mit denen einfach hier umgezogen, weil dann gesagt wurde, okay, einer muss das jetzt halt mal machen und dann geh du mal.
Genau, also es war eher so, ich habe dann Ende 2000 oder September 2016 die Rolle übernommen, habe dann alle Entities gegründet in Luxemburg und so weiter, alle Prozesse gemacht und dann haben wir uns mit dem damaligen CFO Dr. Peter zusammengesetzt und er hat eigentlich relativ klar gesagt, sie müssen da drüben sitzen.
Ja.
Ich damals war es auch so ein bisschen, okay, ich bin jetzt der Statthalter.
Also ich wolltest ja auch schon Nachwuchs und so, ne? Das war jetzt ja nicht so, du gehst ja alleine mal rüber, sondern das war schon eine große Entscheidung.
Also das war eine sehr große Entscheidung und es war auch eine sehr risikoreiche Entscheidung, ne? Weil ich hatte eigentlich einen guten Pfad. Ich war 13 Jahre im Investment. Ich hatte ein gutes Netzwerk. Also man hat schon viel dafür aufgegeben. Und zudem war es ein weiteres Risiko, wenn meine Frau gerade im zweiten Kind schwanger war.
Ja.
Also das heißt, wir sind dann hier schwanger mit dem zweiten Kind hier rübergezogen. Also im Januar kam die Entscheidung. Im Juni waren wir schon hier. Ja, das heißt, wir haben relativ schnell da Entscheidungen treffen müssen und doch durchaus auch ein großes Risiko sind wir da eingegangen, ja, also familiär als auch beruflich, weil es hätte ja auch nicht gut laufen können und BMW sagt dann so nach 2 Jahren, naja, das eigentlich hätten wir uns da was anderes erwartet oder die Performance stimmt nicht oder aus welchen Gründen auch
vor immer. Vor allen Dingen, man hat ja auch so ein bisschen so eine Konzernkarriere wahrscheinlich dann eingeschlagen, ne, wenn man in Deutschland ist und dann ist man da so in diesem CFO-Game drin und so, da hat man ja dann vielleicht auch irgendwie so einen Career-Path, dass man vielleicht in irgendwie so den Vorstand will, irgendwann direkt bei BMW.
Ja, ich glaube, so Vorstand hatte ich jetzt nie so im Visier, aber ich hatte schon, ich sag mal, in diese Investmentwelt zu bleiben und da meine Erfahrung dann weiter einzubringen. Das war schon eine Idee, ja. Und aber jetzt im Nachhinein war es dann halt so, ich war praktisch auf der LP-Seite als BMW Pensionsfonds, ja, als großer LP, auf der Beratungsseite von als Consultant. Und was mir dann halt noch gefehlt hat, ist sozusagen die GP-Seite, ja. Und das war halt dann das iVentures-Thema, wo ich sage, okay, da machen wir Direktinvestments, dort sind wir verantwortlich für die Rendite. Mhm. Von dem her war das sehr, sehr attraktiv, ja. Okay. Von der Investment und von dem Entwicklungspotenzial. Was ich noch keine Kenntnis hatte damals, war, okay, wie mache ich eigentlich die ganzen Operations? Ja, ja. Also ich mache jetzt nicht nur Investments, sondern ich muss ja auch HR, IT, Legal, also ich bin Mädchen für alles.
Ja. Du warst dann die erste Person hier on the ground dafür, oder?
Also nicht hier on the ground. Da hatten wir schon ein kleines Team. Also im September 2016 hatten wir schon zwei Leute, die das vorher auch bei iVentures im alten Korsett und dort hat man dann das Team aufgebaut. Aber wir haben dann ab da das Team aufgebaut und seitdem jetzt bin ich, glaube ich, der Dienstälteste im Team.
Okay, ja. Okay. Und sag mal, CFO, denkt man ja mal so ein bisschen irgendwie an Quartalsberichte und irgendwie so den Buchhalter so ein bisschen. Was ist deine Core-Rolle jetzt?
Also natürlich ist es ein Teil, aber das ist, glaube ich, der unsexy und boring Teil, den ich versuche vom Team und vom Investment-Team fernzuhalten. Ich glaube, meine Rolle ist eher, ich versuche Strukturen zu schaffen, damit genau das Investment-Team den Job daily machen kann, ohne aufgehalten zu werden, damit es skaliert. Da wird wir eine skalierbare Struktur haben und skalierbare Prozesse. Ja, ich kommend von einem eher institutionellen, ich sage mal, Aktienfondsmanagement, was ich gesehen habe bei Managern, ne, dass man diese institutionellen Prozesse, wie treffe ich Investmententscheidungen, sind die repeatable, sind die immer unter den gleichen Voraussetzungen und so weiter. Ne? Das war sozusagen der erste Schritt, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, um da meine Expertise einfach von den anderen Investmentklassen mit einzubringen. Weil Venture am Anfang ist schon sehr hemdsärmlich. Ja. Ja, also das heißt, da gibt's nicht die Tools, da gibt's das lebt anders, muss auch anders leben, aber ich glaube, einige dieser institutionellen Prozesse kann man da sehr gut mit einbringen und schafft, glaube ich, auch Wert und Transparenz. Ja, und also von dem her zurückzukommen, meine Rolle ist jetzt nicht nur Quartalsberichte und Audits zu machen, sondern halt wirklich auch strategische Entscheidungen zu treffen, strategisch zu denken, strategisch die Struktur zu schaffen. Sollten wir expandieren in andere Regionen, sollten wir früherphasig investieren, späterphasig, also Follow-on, also so diese ganzen, die ganzen Themen, die nachher einen Impact auch auf die Rendite haben, die sind praktisch bei mir tägliches Geschäft.
Okay, ja. Okay. Und wenn man jetzt über die letzten Jahre so guckt, ich meine, du hast ja gerade schon ChargePoint genannt, das ist also so ein Infra- oder ein Charge-Network für Elektroautos. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber da tanke ich häufig mal.
Ja.
Was sind da so die Top-Deals? Gab es da schon irgendwelche großen Exits, dass du irgendwie den Fund schon fünfmal returned hast? Oder was kann man da für interessante Geschichten erzählen?
Also fünfmal returned haben wir nicht. Ich gehe auch nicht so gerne auf Einzelinvestments ein. Mhm. Das ist nicht so mein Thema, weil ich auch selten der Partner auf dem Deal bin, sondern meine Verantwortung ist, dass unser Gesamtfonds gut performt. Und da kann ich sagen, ist unser Fonds 1 2017 Vintage ist ein Top-Tier-Performance-Fonds. Also auch nicht nur unter CVCs, sondern unter allen VCs.
Aha.
Worauf wir, glaube ich, stolz sein können, weil man das erstmal auch nicht erwartet von einem CVC. Also das heißt, da bin ich eigentlich sehr happy, wie die Performance über die zwei Fonds, die jetzt gerade laufen, aussieht. Und also jetzt konkrete Beispiele. Also ChargePoint war sicherlich ein sehr erfolgreicher Exit gegenüber Spec. Xometry ist zum Beispiel eine andere Company, haben wir auch eine IPO gemacht. Also es sind dann schon so Triple-Digit Ausschüttung für unseren Fonds. Okay. Also es ist jetzt noch kein dreifacher Fonds-Returner, aber ich sage mal, so 100 Millionen plus Exits haben wir schon ein paar im Portfolio gesehen und die werden auch gut angenommen. Ja.
Okay. Und du hast zwar gesagt, du bist nicht der Partner, aber du sitzt ja trotzdem bei vielen Companies im Board, ne? Also habe ich jedenfalls bei dir auf dem LinkedIn-Profil gesehen.
Ja.
Was bedeutet das eigentlich? Ist es dann einfach nur, dass man dann immer einmal im Quartal zum Board-Meeting geht und so ein bisschen da seinen Senf dazu gibt? Oder was machst du da genau?
Also es hängt davon ab, wie stark man dann noch mit der Company engagiert ist. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin kein Operator, aber ich bin auch kein Zuhörer. Ja, weil also da 3 Stunden nur zuhören, das bringt dann auch nichts. Dann kann ich mir nur das Board-Deck anschauen.
Ja.
Ich stelle mich meistens so auf, dass ich halt unbequeme Fragen früh stelle, was Folgefinanzierung angeht, was Burnrate, also die ganzen Financials natürlich. Das ist immer ein großer Fokus und hilft dann natürlich auch frühzeitig Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, mhm, oder zumindest mal darauf hinzuweisen, dass man damit frühzeitig anfangen muss. Ja,
Also bist du eigentlich so ein Free Advisor für die Leute dann so ein bisschen und schaust einfach, schaust noch sozusagen extern so ein bisschen mit drauf. Und
genau, also ich schau natürlich da mit drauf mit der Brille von der Erfahrung, die ich halt bei den Later Stage Companies habe, mit auch Richtung Exit vorzubereiten. Aber natürlich hab ich auch den BMW-Hut immer noch mit auf. Ne? Also klar, es gibt, weiß nicht, zum Beispiel bei Nauto bin ich auch als Strategic Advisor im Board und dann helfe ich halt Nauto jetzt das Produkt auch bei BMW zu platzieren und andersrum. Ne? Also wir schaffen da schon die Brücke.
Ja.
Und stehen natürlich zum Beispiel dann auch zu Due Diligence Calls von anderen neuen Investoren zur Verfügung und sowas. Ja.
Ich meine, wo du gerade das Thema Exit ansprichst, ne? Was sind denn so Sachen, die man den Leuten dann empfiehlt im Later Stage, was man vorbereiten muss, damit nichts schief geht? So, gibt's da irgendwie so 2, 3 Sachen, wo man sagt, boah, das ist auf jeden Fall get your ducks in a row, sonst wird das sowieso nichts?
Ja, also ich würde auf jeden Fall mal anfangen mit der Governance. Ja, die Governance muss echt sitzen. Man muss natürlich die richtigen Rollen besetzt haben. Ja, also ich sag jetzt gerade auf der CFO oder Financial Seite, da muss man, wenn man jetzt Richtung IPO oder SPAC geht, da muss dann schon jemand da sein, der die Erfahrung mitbringt. Ja, das hilft auf jeden Fall. Also die ganzen Filings und so weiter, auch wenn man das über Anwälte macht, aber zumindest wissen, was da kommt und da die richtige Person zu haben und dann halt auch die wie gesagt, die Governance-Struktur glatt zu ziehen. Das zweite ist aus meiner Sicht das Cap Table zu bereinigen. Ja, also weil das dann auch oft schwierig ist, ja.
Also dass jetzt das irgendwie 40 Angels drauf sind, sondern wirklich, dass dann Syndikate zusammengefasst wird und so.
Genau, also das heißt, viele SPVs drauf und so weiter. Also da schon mal frühzeitig dran denken, ne? Also schon beim Aufbau der Company auch schon an den Exit zu denken. Fällt dem einen oder anderen natürlich schwer, aber man muss sich als Founder überlegen, warum machen die Investoren das? Naja, die wollen irgendwann einen Exit sehen, ja. Das sollte man eben von Anfang an auch berücksichtigen, ja, und da auch die Investoren und das Board mitzunehmen, ja. Dass man da einfach aligned ist.
Okay. Du hast gerade schon das einmal so ein bisschen angesprochen mit Tools und so, und dass du ja irgendwie so einen VC erstmal aufbauen musst, so, ne? Wie nutzt ein VC heute KI-Tools selber? Gibt's da irgendwelche Firmen, wo ihr speziell die Tools von denen einsetzt, oder nutzt du auch einfach ChatGPT und Claude und solche Sachen? Was ist dein Tool-Stack?
Ja, also auf jeden Fall haben wir jetzt Gemini, ChatGPT, Claude. Haben wir längere Testphasen gemacht, haben Low-Hanging Fruits irgendwie versucht einzuheimsen, ja, und es ist uns auch, sagen wir, bei den Low-Hanging Fruits, glaube ich, gelungen, ja, das heißt, so das ganze Deal-Flow-Management zum Beispiel, ja, kann man damit machen. Wir nutzen Pipedrive, dann kann man Integration machen in Pipedrive und dann praktisch die Deals gleich klassifizieren. Sowas. Kleine Due Diligence hilft es, Dinge zusammenzufassen, aber wir bleiben natürlich immer bei Human in the Loop. Zusätzliche Tools, also wir haben einen Kollegen sehr jung, ich würde sagen, er ist AI-native, und das hilft, ja. Also ich würde sagen, das ist unser größtes Tool, jemanden zu haben, der selbst vielleicht auch mal programmiert hat, ein LLM erweitert hat oder da wirklich halt eben im Coding dabei ist. Das hilft sehr. Ansonsten haben wir jetzt noch keine Tools gesehen, die jetzt irgendwie einen Prozess so sehr vereinfachen oder beschleunigen. Ja.
Weil es gibt ja schon so Tools, die dann irgendwie monitoren, wenn irgendwelche bestimmten Personen ihren LinkedIn-Status ändern, und dann wird daraus direkt irgendein Dealflow generiert, dass man halt irgendwie ganz früh dabei ist, wenn jemand auf Stealth-Mode schaltet oder einfach nur dass ich bestimmte Posts mache. Also habe ich gehört, ich kenne diese Tools nicht.
Nee, also das haben wir nicht. Also ich glaube, wir haben kein Problem, Dealflow zu generieren.
Ja. Ihr macht ja auch eher Late Stage, ne?
Ja, wobei wir jetzt auch deutlich früher investieren, also vor allem im AI-Bereich, kann ich später auch ein bisschen was dazu sagen, was da unsere Strategie ist. Aber nee, wir haben noch keine, klar, sowas wie jetzt Aufzeichnungen von IC-Calls und Zusammenfassungen, also ich glaube Firefly und wie sie alle heißen, das nutzen wir natürlich schon, ja. Aber nichts, was jetzt konkret unsere Investmententscheidungen beeinflussen würde, ja.
Okay. Bevor wir über die Strategie sprechen, interessiert mich nochmal so ein bisschen so dieses Thema CVC. Ne? Ich hatte hier mal einen Gast, der hat sich über CVCs etwas ausgelassen und das muss ich natürlich mal jetzt von einem CVC eben auch mal die Gegenposition hier einholen. Also das spezielle Vorurteil war halt, dass viele CVCs sogenannte zahnlose Tiger sind, weil halt sie nicht wirklich Checks schreiben können. Weil häufig das dann so ist, dann ist man mit dem Partner halt hier im Termin als Founder und dann muss der Founder aber erst noch wieder irgendwie bei sich im Board in Deutschland anrufen und dann geht das Meeting erst in 2 Wochen und bis dahin ist die Runde zu. So, ne? Und deswegen bist du eigentlich VC, wenn du selber keine Tickets schreiben kannst. Aber du hast mir vorher gesagt, das ist bei euch ein bisschen anders.
Ja, nee, also das ist genau diese Erfahrung, die wir, glaube ich, oder die BMW von 2011 bis 2015 gemacht hat, nämlich genau diese Prozesse und also das alles vom Balance Sheet zu investieren, über die Corporate-Prozesse zu gehen und ich sag mal einen 1-Millionen-Check vom Vorstand absegnen zu lassen, das funktioniert nicht. Ja. Ich glaube, das hat man erkannt und man hat dann auch erkannt, okay, aber wenn ihr diese, na, und man hat uns dann diese komplette Unabhängigkeit gegeben. Also wir haben ein institutionelles Fonds-Setup. Wir agieren wie Top-Tier-VCs. Ja, wir haben ein Commitment. Der Unterschied ist, wir haben nur ein LP.
Ja.
Und wir haben natürlich eine gewisse Eingrenzung, in was wir investieren sollen. Also irgendwie Automotive Relevance.
Ja. That's it. Und jeder Fund hat ja irgendwie einen Fokus.
Genau, also so einen gewissen Fokus. So und aber in den einzelnen Investmententscheidungen sind wir komplett frei. Also wir brauchen niemanden, wir brauchen keine Business Unit Buy-in. Wir nutzen die Business Units, um dann Due Diligence zu machen und um zu sehen, ob das interessant ist auch für BMW. Und wenn es für BMW interessant ist, ist es auch für andere interessant. Ja? Also das heißt, wir nutzen diese Kapazität, aber wir haben eine komplette Unabhängigkeit in unseren Investmententscheidungen. Und gilt praktisch für den kompletten Fonds.
Ja, weil es gibt ja sogar so Stimmen unter Foundern, die dann sagen, ja, wenn du ein CVC bei dir mit drin hast, ist das eher so ein schlechtes Signal, weil du sonst kein Geld bekommen hast. Aber wenn du sagst, du bist halt komplett eigenständig und du bist eigentlich bist du einfach nur ein VC, der einen Geldgeber hat, nämlich BMW. Ja. Das ist ja ganz cool. Aber warum sollte trotzdem jemand zu euch kommen? Also, wenn ich jetzt irgendwie, dass ich eine super geile Company habe und auch von Andreessen oder Sequoia raisen kann, warum gehe ich zu BMW? Oder geht es vor allen Dingen darum, dass du dann halt BMW irgendwie darüber auch als Kunden halt ist? Aber was ist der Value Prop für die Founders, den ihr anbieten könnt?
Also der Value Prop ist sicherlich, dass wir ein Industrialisierungspartner sind. Mhm. Ja, das heißt, wir versprechen jetzt keinem Startup, ihr kriegt jetzt Revenue von BMW. Ja, wir sind auch wie ein Sequoia, also wir sind finanziell incentiviert und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass wenn du dass du finanziell incentiviert bist, dann bist du wie ein Sequoia. Das heißt, wir bringen nur noch zusätzlich was on the table und das ist halt der BMW Background. Das heißt,
oder gutes Leasing, gute Leasingrate.
Ja, das weiß ich nicht. Das hat bisher noch nie geholfen.
Ja, gut, klar.
Aber nee, ne. Klar haben wir mit der Brand, wir haben eine starken Brand Value und wir merken dann auch, wenn Companies uns nur auf dem Cap Table haben wollen, damit sie das Logo haben, ja. Das machen wir eigentlich nicht. Ja, wir schreiben keine Checks nur, damit wir dabei sind, sondern wir haben gewisse Ownership Ziele und wenn wir die nicht kriegen, dann machen wir den Deal auch nicht. Ja, und von dem her. Es ist eher oft andersrum, dass so Top-Tier-VCs dann mit uns gern zusammenarbeiten, weil wir halt in diesen automatisch relevanten Themen
die Erfahrung
haben, die Due Diligence machen können, ne? Deep-Tech-Themen, Due Diligence mit BMW-Feedback.
Ja.
Das ist natürlich ein super Value-Add. Und dann zu wissen, wir haben aber dasselbe finanzielle Incentive und wir haben keine irgendwelchen strategischen Klauseln in unseren Investment-Docs, die dann irgendein Vorkaufsrecht von BMW haben oder sowas.
Ja,
also das ist genau das, was ein CVC dann zum zahnlosen Tiger macht. Ja, wenn man anders agiert wie andere VCs und wenn man nicht die Geschwindigkeit hat.
Ja. Ich meine, das ist natürlich schon echt ein Riesen-Value, gerade für den größeren VC, der dann mit euch zusammengeht. Könnt ihr dann auch trotzdem Runden leiten oder geht ihr dann eher mit?
Nee, also wir machen Leads. Also wir machen durchaus Lead Investments, wenn wir sagen, wir haben die Industry Knowledge und Experience. Dann nehmen wir auch ein Board Director Seat. Ja, also ich habe jetzt zwischen Board Observer Seats, aber wir haben auch Board Director Seats, wo wir sagen, okay, wenn wir die Runde leaden und wir können dann Value Add liefern, dann machen wir das auch. Ja. Und da ist dann oft so ein Konsortium natürlich mit einem Financial VC und uns. Das ist dann wirklich eine Win-Win-Win-Situation für das Startup meistens.
Ja, verstehe. Wir haben es am Anfang ja schon kurz angeteasert, dass ihr da jetzt irgendwie 900 Millionen unter Management habt. Das ist ja schon echt auch ein Batzen, ne? Also da kannst du ja nicht jetzt irgendwie 500.000 Dollar Tickets schreiben, dann bis zum Ende. Hat sich dann da auch so der Fokus, du hast schon gesagt, ein bisschen verändert, weil am Anfang habt ihr ja schon eher so ein bisschen Mid-Stage, Late-Stage investiert. Jetzt sagst du machst auch Early-Stage im AI. Also wie ist da so die Strategie?
Genau, also ich würde sagen, das ändert sich natürlich von Vorgeneration zu Vorgeneration. Jetzt sind wir am Ende von Vorgeneration 2, am Ende der Deployment-Phase. Zu Beginn 2021 war das Thema Climate Tech und IRR-Subsidies ohne Ende. Und das war ein großes Thema. Mhm. Jetzt ist das Thema eher AI und sehr hohe Bewertungen bei two men and a dog Teams. Ja, das ist ja so das Wahnsinnige gerade. Und da haben wir uns natürlich überlegt, okay, wie kommen wir da überhaupt rein? Also erstmal, wie kommt man an diese frühphasigen Deals? Weil wir bisher, wie du sagtest, eher, ich sag mal so, Series A, Series B war unser Sweet Spot. Um es dann zu industrialisieren für BMW, ist es interessant ab Series C, so ungefähr. Aber das hat halt nicht funktioniert für die ganzen AI-Themen, ne? Weil da sind dann die Bewertungen so hoch, dass wir wieder nicht mehr an unsere Ownership-Thresholds kommen und so weiter. Das heißt, wir haben uns halt überlegt, wie kommen wir überhaupt in diese Deals, und haben jetzt eben angefangen so ein Earlier-Stage-Seed-Stage-Portfolio aufzubauen, ja, wo wir sagen, okay, wir investieren auch wirklich sehr frühphasig, wo wir High Conviction haben, wo wir aber auch versuchen, überall im Stack mal mit dabei zu sein. Ne? Also damit man überhaupt mal Zugang hat. Ja. Und jetzt allein durch das, dass wir jetzt die letzten Wochen mehrere von diesen Investments gemacht haben, sind wir auch sozusagen bei den anderen Early-Stage-Investoren jetzt auf dem Tableau und werden jetzt sozusagen auch wieder mit angefragt bei anderen Deals. Ja. Und ich glaube, dieses Flywheel, das muss man halt jetzt auch in der Early Stage so ein bisschen entwickeln, was wir jetzt in der Later Stage eigentlich schon erreicht haben.
Was macht ihr dann dafür so für Tickets? Also sind das dann?
Das ist so 1 bis 1,5, 2 Millionen.
Okay, Tickets. Gut. Das ist ja schon jetzt auch für Seed jetzt nicht ganz mini, sag ich mal.
Genau, also jetzt nicht ganz mini, also nicht Pre-Seed oder Angel, sondern ich würde mal sagen ab 500.000, aber eher so 1 Million, hängt natürlich jetzt auch einfach von den Bewertungen ab. Ne? Wir sehen halt jetzt oft 30 Millionen Bewertungen bei null Revenue, aber es ist halt ein AI-Play und dann zahlt man das halt vielleicht trotzdem. Ja.
Interessant. Wenn man so ein bisschen über euer Portfolio guckt, das sind jetzt nicht irgendwie Firmen, die so ganz bekannt sind. Ne? Also ich habe mal geguckt, hier irgendwie Nauto macht irgendwie KI für Fahrzeugsicherheit, Boston Metal dekarbonisiert Stahlproduktion, Carbon macht irgendwie 3D-Druck. Mhm. Das ist natürlich alles schon irgendwie industrial. Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen. Also geht es aber schon eigentlich dann vom Fokus schon darum, dass man eigentlich nachher die Chance hat, irgendeinen Produktionsprozess auch bei BMW zu verbessern? Oder dass man, also ist das hier eigentlich schon da, okay, klar, wir sind ein Finanzinvestor, aber eigentlich wollen wir nachher schon mit BMW da auch irgendeinen Vorteil raus haben.
Ja, nee, ganz klar, da gibt es eine ganz klare Mission. Und jetzt, weiß nicht, zum Beispiel Green Steel, ja, Boston Metal, war natürlich auch interessant im Sinne einfach Nachhaltigkeit, weniger Carbon und so weiter. Und jetzt ist es vielleicht noch mal interessanter, weil das dann auch ein Thema ist, lokale Stahlproduktion in den USA, ne? Also auch hier Richtung Zoll und politisches Thema. Also das sieht man aber auch so ein bisschen den Fokus-Shift, ne? Also sehr Climate Tech, also Boston Metal ist jetzt hier Sustainability. Carbon war noch, ist ein 4-1 Investment. Ja, da ging es dann um Manufacturing, da war gerade 3D-Druck. Also wir sind jetzt schon auch eine Weile Investor in Carbon. Da kam gerade eben dieses Thema 3D-Druck. Gab es dann auch einige Projekte bei BMW, ob man das dann halt einsetzen kann. Dann hat man aber gemerkt, okay, Serienproduktion passt zu 3D-Druck nicht so wirklich, ja. Also das heißt, man versucht schon alles, was automotive relevant ist oder sein könnte in der Zukunft anzuschauen und findet dann natürlich die Themen. Ja. Also 4-1 war zum Beispiel, da gab es viele Mobility-Themen, ne? Also diese Zeit von Uber und Lime und Micromobility, ne? Also Parking-Solutions, eher so B2C-Models, dann Fonds 2 sind mehr Sustainability mit, ich sag mal auch Battery und Deep-Tech-Technology und jetzt Fonds 3 könnte halt jetzt deutlich mehr AI-Optimierung natürlich, also AI-Prozessoptimierung, AI-Tools und Supply Chain ist natürlich ein Riesenthema.
Ja, zum Beispiel Kodiak habe ich noch gesehen, die machen ja so Trucking-Geschichten. Die haben ja sogar dann, glaube ich, im September in den Nasdaq gekommen, ne? Da wart ihr auch mit dabei.
Ja.
Das ist ja schon dann immer so der große Moment auch irgendwie, ne? Wird das dann irgendwie zelebriert und ihr fahrt dann alle mit nach New York und steht dann damit an der Glocke oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es wird natürlich schon zelebriert, ist natürlich auch ein heißer Ritt bis dahin, weil das ist bis zum letzten Tag war das, also das ist dann schon eine sehr heiße Phase und da muss man auch gucken, dass der Deal wirklich durchgeht und Kollege, der Kaspar Sage war dann wirklich auch an der Nasdaq und hat dann glaube ich auch mal die Glocke geläutet.
Ja, das
und
wurde so, auch ne? gesehen also, bei LinkedIn, ja.
Also von dem her, ja, wir zelebrieren das schon und freuen uns natürlich, wenn sowas passiert. Noch können wir es nicht so sehr zelebrieren, weil die meisten Shares sind ja im Lockup.
Ja, ja, gut, klar. Das macht natürlich Sinn.
Ja.
Und sag mal, wenn ich jetzt irgendwie Gründer hier in Deutschland bin und ich mache was in dem Automotive-Bereich, investiert ihr da auch? Also wie soll man sich bei euch am besten melden? Ist das dann auch einfach so ein Intake-Form oder investiert ihr nur bei Sachen, die euch empfohlen wird? Also wie ist da der Prozess? Nee,
also wir kriegen natürlich Dealflow über alle möglichen Kanäle und man kann es auch direkt anschreiben. Wir haben auch deutsches Investment für Deep Drive, ist ein glaube ich, recht bekanntes Investment in Deutschland, was wir auch mit anderen zusammen gemacht haben. Also direkt auf uns zugehen. Dann gibt es natürlich bei BMW andere Kanäle, wie das heißt BMW Startup Garage, die machen halt hauptsächlich so POCs dann. Ja, also das heißt, über die haben wir einen gute Schnittstelle und dann kommt halt ganz viel auch über unser Netzwerk von den Investoren. Ja.
Okay.
Aber man muss sagen, wir sind also ein bisschen selbstkritisch, glaube ich, wir haben fast ein besseres Netzwerk hier als in Deutschland.
Okay. Ja, gut, ich meine, klar, hier ist ja auch irgendwie euer Office und euer ganzer
Kontakt. Also, aber trotzdem nur als deutsche Company haben wir also sehen wir, glaube ich, sehr viel Deals hier und in Deutschland können wir vielleicht noch ein bisschen nachlegen, ja. Oder Europa.
Ich muss noch mal was ganz anderes fragen. Vielleicht kannst du da gar nicht so viel zu sagen, ne? Aber immerhin bist du ja irgendwie bei BMW. Und wenn man halt so guckt, wie andere Konzerne investieren, VW zum Beispiel, ich bin ja großer Rivian-Fan, hat ja extrem viel Kohle in Rivian gesteckt, jetzt nicht über ein VC-Investment, sondern ja so ein Direktinvestment. Braucht BMW auch solche Big Swings? Also brauchen die auch so die Hilfe? Und seid ihr dann da auch mit solchen Sachen so ein bisschen mit beschäftigt? Oder hast du damit gar nichts zu tun?
Also wir haben damit nur peripher damit zu tun. Also es gibt natürlich eine M&A und eine Strategieabteilung, mit denen wir auch sprechen. Und da überlegt man auch, wie greift jetzt unser Tool in die M&A-Strategie und was wird da gemacht? Und wir sind Inputgeber. Aber ich sag mal, über diese Themen werden wir eigentlich nur peripher mit hinzugezogen, wenn wir da Expertise haben, weil wir vielleicht wissen, wie man die anders strukturiert oder wir Erfahrung mit einem anderen Investoren haben. Aber ansonsten sind wir da jetzt erstmal nicht involviert. Und das Zweite ist, BMW ist jetzt auch nicht bekannt dafür, so große Akquisitionen erstmal zu machen oder so große Partnerschaften.
Man hat VW ja vorher auch nicht gemacht, ne?
Ja, ich glaube auch, dass vielleicht, es gibt vielleicht ein Software-Gap, aber ich glaube auch gar nicht, dass der so groß ist, wie man denkt. Ja.
Okay. Aber glaubst du wirklich, dass der nicht so groß ist? Ich habe immer so das Gefühl, so, also VW muss sich die Hilfe von irgendeinem kleinen Startup hier aus Kalifornien holen, Rivian, ne? Dann gibt's natürlich Tesla, die irgendwie alle jetzt schon autonom durch die Gegend fahren und BYD, die auch irgendwie total abgehen und dann gibt's irgendwie so Audi und BMW, Mercedes. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so
inkrementelle.
Ja, also vielleicht sind sie auch doch besser, als man denkt, aber sagen wir mal, der Ruf ist nicht so da und deswegen ist es ja wahrscheinlich gut, dass sie halt hier auch irgendwie investiert und was macht, aber ist das genug, frage ich mich halt immer.
Ja, also guter Punkt. Ich glaube halt, es ist einfach nicht damit getan, wenn man jetzt 5 Milliarden in Rivian und in Softwarepaket investiert, weil man hat ein großes Legacy-Portfolio und diese Implementierung in die Legacy, da geht's dann in die Details. die ist sau schwierig, ja. Und und deshalb, glaube ich, hat man immer so dieses Make or Buy Decision, ja. Und bei uns ist, glaube ich, bei BMW ist schon eher so, dass man das versucht, erstmal selber zu lösen.
Ja.
Ich meine, wir hatten ja auch ein bisschen, wir sind ja auch eine andere Strategie gefahren, was jetzt Elektrifizierung angeht, immer parallel auch Wasserstoff und so weiter. Also man lässt sich viele Optionen offen.
Ja.
Was natürlich zum einen Ressourcen verschlingt, zum anderen aber natürlich die Optionalität offen hält. Und ja. Jetzt im Nachhinein muss man, glaube ich, sagen, war das eine sehr gute Entscheidung. Ich kann jetzt nicht zu viel sagen, wo Klar. jetzt unser Software-Stack bei BMW steht, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir da nicht weit davon entfernt sind, ja, was die anderen machen. Vor allem, wenn man die Skalierbarkeit berücksichtigen muss. Ja.
Wenn du mal so über die Investments hinweg guckst und über die ganzen Opportunities, die es gerade gibt, ne? Gibt es irgendwie so White Spaces noch, wo ihr als Fonds sagt, boah, da würde ich echt total gerne investieren, aber irgendwie gibt es da keine richtig coolen Companies, irgendwelche Supply Chain Sachen oder Fertigung oder Charging oder Werkstätten. Ich habe jetzt viel gehört, das sind so Sachen wie so im letzten YC-Batch zum Beispiel waren irgendwie zwei Firmen, glaube ich, sogar, die so Voice AI für Werkstätten machen oder so. Ich meine, das sind ja auch so Themen. Theoretisch könnte sowas ja auch irgendwie, wenn ich jetzt bei BMW anrufe, dann ist wahrscheinlich auch mal hier, bitte pressen Sie 1, um da hinzukommen und 2. Und dann rufst du da an und die wissen nicht, wer du bist. Und obwohl du da schon 30 Mal angerufen hast, wo ich mir denke, ey, ihr lebt ja wirklich in der Vergangenheit. Könnt ihr da nicht auch helfen?
Ja, also glaube ich, machen wir auch. Also gerade so ein Voice-Thema hatten wir uns jetzt diese Woche angeschaut. Sehr, sehr interessant, kann jetzt nicht disclosen, aber da geht es dann wirklich das Human-like Conversation.
Ja.
Und sowas dann mit reinzubringen, ist genau unsere Aufgabe. Sehen wir auch. Ich meine, White Spaces, also ich glaube, natürlich alles erstmal, was prozessoptimierend Supply Chain und Produktion anbetrifft. Also da haben wir, glaube ich, eine hohes Potenzial der Effizienzsteigerung mit dem ganzen Thema AI in den Prozessen.
Mhm.
Also nicht nur als End-Business-Tool, sondern wirklich dann, wo man vielleicht auch im Finance-Bereich Prozesse oder im Export- und Zollbereich Prozesse verschlanken kann. Ne? Mhm. Also das sind sehr gefragte Themen, weil die, glaube ich, dazu beitragen, ein effizienteres Unternehmen aufzubauen und profitabler zu werden. Und ich glaube, da ist schon ein gewisser Kostendruck dahinter. Und dann natürlich alles, was das Produkt besser macht. Ja, also ich sag mal, Infotainment ist ein großes Thema. Autonomous Driving kommt natürlich wieder zurück. Ja, ich glaube, das muss man jetzt mal sehen, wie das gelöst wird. Ja, also ob dann jeder den Waymo-Driver lizenziert oder ob man doch noch denkt, man kann das selber lösen. Also das ist ein sehr spannendes Feld.
Ja.
Aber momentan White Space würde ich eher sagen, natürlich alles, was man jetzt mit AI in Produktion verbessern kann und auch Supply Chain Monitoring zum Beispiel.
Okay. Ich meine, du kennst ja beide Welten ganz gut, ne? Du hast ja länger in Deutschland gearbeitet, lange hier. Wenn du da so guckst auf wie die Firmen das machen, also wenn ich da jetzt so drauf gucke, macht ihr das ja schon sehr advanced, ne? Also weil ich kenne halt einige andere Firmen, die dann haben, die schicken auch irgend so einen Mitarbeiter dann hierher und der ist dann halt der CVC, der halt irgendwie so nichts richtig entscheiden kann. Was können da so Firmen von euch noch lernen? Also könnt ihr darüber nicht noch viel mehr sprechen? Tauscht ihr euch da aus? Wie verbreitet ihr das Knowledge?
Ja, also wir tauschen uns natürlich viel aus, auch mit mittelständischen Firmen. Da gibt es dann auch manchmal so Delegationen von mehreren Mittelständlern, die in die Silicon Valley kommen.
Ja, und die kommen auch mal hier vorbei.
Na, das ist immer genau, sehr nett. Ja. Das ist immer sehr nett, ja. Genau. Und ich glaube, die sind auch immer alle sehr excited. Und dann kommt man zurück und denkt dann, okay, was mache ich jetzt mit der Information?
Ja.
Also ich glaube, man sollte das hier nur dann machen, wenn man es zu 100% macht. Ne? Also ich glaube, man braucht diese Autonomie, sonst wird man nicht ernst genommen.
Ja.
Man braucht die Rendite, sonst wird man nicht ernst genommen.
Ja, auf der anderen Seite, ja.
Genau, also so halblebig was zu machen, davon würde ich jetzt nichts halten. Also wenn, dann muss man schon, ich sag mal, 10 Leute Team on the ground haben. Ja?
Ja.
Und ich glaube, jetzt ich sage natürlich, während Covid war das vielleicht nicht so entscheidend, aber jetzt, weiß ich, wie es dir jetzt in den letzten 12 Monaten erging, aber man spürt schon, jetzt hier vor Ort zu sein, hat einen sehr, sehr starken Nutzen. Das Thema AI hebt ab und man spürt es hier, ja. Und ich glaube, man muss vor Ort sein, um an diesen Themen zu partizipieren, ja.
Ja. Wenn du jetzt so überlegst, da sitzt jetzt so ein deutscher Ingenieur oder Finanztyp oder was in Deutschland und der arbeitet bei so einem OEM und träumt auch irgendwie jetzt hier ins Valley zu kommen. Was würdest du dem empfehlen?
Ich würde ihm empfehlen, sofort anzufangen, Netzwerk aufzubauen. Ich würde dem auch empfehlen, vielleicht selbst auf private Kosten sich das hier mal vor Ort anzuschauen. Ja, es ist natürlich auch nicht alles Gold, was hier glänzt, das wissen wir. Und dann man muss sich bewusst sein, dass man hier ein anderes Mindset hat. Mhm. Und darauf sollte man sich vorbereiten. Es gibt keinen 9-to-5, es gibt eigentlich Arbeit und Alltag und Familie sind eigentlich komplett miteinander verbunden. Also es ist eine Art von Arbeiten. Also ich glaube, man muss sich im Klaren sein, dass man ein anderes Mindset braucht hier. Und dann einfach, glaube ich, hier ist auch einfach viel drauf loslegen, einfach machen. Ja, also diese Mentalität hier, einfach Leute anschreiben, einfach sich mit Leuten treffen. Ja, das ist für Deutsche am Anfang mit der Mentalität ein bisschen schwierig, ja. Aber hier kriegt man eigentlich immer Termine, man trifft immer interessante Leute und ich glaube, man muss diese Offenheit dann mitbringen, ja.
Okay. Könntest du dir vorstellen, wieder in Deutschland zu arbeiten oder ist das für dich ausgeschlossen?
Momentan nicht. Ja, also momentan glaube ich nicht, weil ich denke, dass wir hier gerade den größeren Hebel haben. Hat natürlich auch mit familiärer Situation und vielleicht auch der politischen Situation zu tun. Von der Arbeitsweise wird es mir natürlich sehr, sehr schwer fallen, jetzt wieder in einen Corporate-Job zu gehen. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich genieße natürlich die Flexibilität und es hat ein Für und Wider. Und ich kann mir nicht vorstellen, jetzt wieder von 8 bis 18 Uhr einfach nur im Büro zu sitzen.
Ja, ne? Klar.
Aber und es wird auch diese Innovation verloren. Also man ist hier, das ist Gefühl, man ist am man ist mittendrin.
Ja, man lebt in der Zukunft hier. Aber dann denke ich mir manchmal so als VC, auch wenn das natürlich spannend ist, wenn man da die Zukunft sieht. Du hast gerade selber gesagt, du guckst dir dann irgendwelche Voice-AI-Sachen an und du kriegst ja ganz viel mit. Aber kriegt man dann nicht auch manchmal so ein bisschen den Urge, dass man sagt so, boah, ich will auch mal mitmachen. Weil du bist ja immer so ein bisschen on the sideline, ne? Und klar, es ist auch spannend, um diesen Überblick zu haben, aber dass man nicht irgendwann sagt, ich werde jetzt auch Founder, also ist das nicht ein Weg auch?
Ja, die Frage habe ich mir schon so häufig gestellt, aber ja. Die wird dann meistens zumindest hier relativ schnell durch die Financial Constraints wieder zurückgeworfen, weil ich hab 3 Kinder da jetzt, sag ich mal, mit einem Startup-Job, das kann man sich eigentlich gar nicht leisten, wenn man nicht vorher, ich sag mal, irgendwie einen Exit geschafft hat oder nicht vielleicht 10 Jahre Carry erhalten hat oder so. Ja. Ne? Also das ist sehr schwierig, aber natürlich reizt mich das total. Ich habe natürlich die ein oder anderen Freunde hier jetzt auch im Valley, die jetzt gegründet haben, denen helfe ich natürlich mit beratend und mit meiner Erfahrung, aber es ist natürlich nicht dasselbe wie da dabei zu sein. Ja. Aber ich sage mal, wenn ich jetzt 23 wäre hier und keine Familienverpflichtung, dann würde ich auf jeden Fall irgendwas founden.
Ja, das ist interessant, ne? Weil das ist ja auch das, womit ich zum Beispiel auch compete. Ne? Ich sehe das hier bei uns im House of AI, das Durchschnittsalter ist irgendwo genau in der Richtung. Ich habe schon mal erzählt im Podcast einen 18-Jährigen, der seine Highschool abgebrochen hat in Deutschland oder in der Schweiz und gesagt hat, ich ziehe nach San Francisco. Der arbeitet halt hier 7 Tage die Woche durch. Er hat keine Verpflichtung, wie will man da mithalten als Familienvater. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch mal sagen, nur weil du die vielen Stunden reinsteckst, heißt es ja auch nicht, dass du jetzt extrem produktiv bist. Ne? Man kann das ja auch so ein bisschen hacken. Aber ich finde das schon interessant, weil wenn du mal auf die Daten guckst, die erfolgreichsten Firmen der Welt sind ja irgendwie von Leuten gegründet worden, als sie schon über 40 waren. Ne? Aber du hast natürlich einen Punkt. Deswegen hoffe ich sehr, dass der Carry dich irgendwann beglückt und du dann vielleicht auch nochmal in die Situation kommst. Ja.
Aber ich mag meinen Job auch sehr. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, also gerade meine Rolle ist fast perfekt auf mich zugeschnitten. Ich habe immer noch diese Sicherheit und ich bin als Schwabe und finanzaffiner Mensch, hab da meine Finanz Zahlen, aber dann halt auch diese Innovation und diesen Impuls, das macht schon richtig Spaß, ja.
Okay, nee, kann ich gut verstehen. Zum Schluss frage ich immer noch eine Sache an mich. was dich ausmacht, was nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht. Ich meine, du hast irgendwelche Surfwellen oben auf deinem LinkedIn-Profil, aber du kannst natürlich trotzdem über Surfen sprechen, aber gibt es irgendwas, wo du richtig gut bist, was sonst so nirgendwo steht?
Richtig gut, boah, weiß ich gar nicht. Also ich hoffe, ich bin ein richtig guter Dad. Ne? Mhm. Ich habe 3 Mädels, da habe ich nicht allzu viel zu sagen zu Hause. Vielleicht, was nicht jeder weiß, ich habe so ein bisschen Faible für so Autos aus den 80ern und 90ern. Also ich hatte mal ein Ford Bronco, also OJ's Car, mhm. Was ganz lustig war, und da vielleicht die Story, ich gehe gern surfen, gehe dann mit dem Auto surfen und es bleibt dann halt bei jedem dritten Mal liegen und meine Frau muss mich dann abholen. Und das ist seitdem, ja, gibt es dann natürlich immer Diskussionen, wenn es um so ein altes Auto geht.
Ja, ja da haben wir die gleichen Leidenschaften. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass du dabei warst.
Nee, ich danke dir. War ein sehr angenehmes Gespräch.
Oh, danke, Michael. Bis dann. Ne?
Ciao, ciao.
Danke, ciao, ciao. So, das war schon wieder mit der Folge mit Michael Hammer von BMW iVentures. Vielen Dank an Tobi Nothelfer, mit dem produziere ich diesen Podcast hier. Und wie immer, 2 kleine Hausaufgaben. Nummer 1, geh mal auf www.bepurple.ai. Das kann ich wirklich nur empfehlen, vor allen Dingen, wenn du darüber nachdenkst, wie man vielleicht Outsourcing, was man ja historisch immer so gemacht hat, eben lieber in-housed, nämlich Software, die man vorher irgendwo anders gebaut hat, jetzt selber in der Firma baut. Das kann man nämlich mit unserem Produkt super machen. Braucht man kein großes Team. Das kann wirklich eine individuelle Person plötzlich stemmen. Und falls ihr da mehr wissen wollt, könnt ihr auch gerne mit mir einen Call buchen. Also www.bepurple.ai. Und das war dann natürlich unsere WhatsApp-Community. Gerne da reinkommen. Da können wir die Folge diskutieren. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
Und seitdem kann ich sagen, mach die Buchhaltung Juni, dann rechnet er los und ein paar Minuten später habe ich diese 3 Ordner und das klappt jetzt. Für 3 Monate habe ich es jetzt schon gemacht und von mehreren Stunden pro Monat bin ich jetzt auf 2-3 Minuten pro Monat runter.
Herzlich willkommen im Token Made Podcast, wo wir immer dienstags und donnerstags ganz interessante Menschen interviewen und ein bisschen erfahren, was bauen die mit AI, wie funktioniert das, hinter die Kulissen gucken, welche Tools sind im Einsatz, wie kann man sowas irgendwie zusammenstricken. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, das erste Mal in Person, auch wenn wir beide in die Kamera hier von unseren Laptops gucken, im OMR-Office. Und ich darf begrüßen Christoph Bosek. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo lieber Christian, wir machen jetzt mal etwas, was ganz komisch ist. Guck mal, ich glaube, und dann tatsächlich sozusagen, das ist Christians Hand und das ist meine Hand.
Genau
so. Aber wir haben gedacht, dass es vielleicht sich sinnvoller für euch aussieht, wenn wir einigermaßen in den Bildschirm gucken. Aber für die Gesprächsführung ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, in einem Raum zu sitzen.
Genau, genau. Ja, also wie gesagt, wir...
2 Folgen die Woche macht ihr?
Ja, 2 Folgen, genau. Immer dienstags, also eine mache ich und eine macht Philipp.
Okay.
Und deswegen ist es nur eine Woche, eine Folge. Das ist ja relativ easy, ne? Wir wollen ja im Prinzip nur so ein kurzes Gespräch führen und dann ist ja für mich die Arbeit gar nicht so groß, sondern die Arbeit ist für dich eher da, dass du mir das erzählst, was du machst. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für Leute, die dich noch nicht kennen, einmal kurz zusammenfassen, wer du bist, was du machst und dann können wir ein bisschen über dein Setup sprechen.
Ich kann jetzt ganz neu anfangen. Also ich kann sozusagen jetzt einfach beschreiben, was ich gern wäre. Ich bin AI-Gründer, AI-Berater. Nein, ich bin Digital-Online-Marketing-Unternehmer und berate eigentlich meine Kunden zu mehr Wachstum, organisches Wachstum. Wie kommen mehr Google-Besucher, wie kommen mehr Leute freiwillig zu mir, wie kommen mehr Leute aus YouTube, whatever. Aber immer zu gucken, dass man nicht pro Klick bezahlt, sondern das Produkt besser wird. Und dafür nutze ich ziemlich viel AI. Hab da auch früh angefangen zu sagen, oh, da muss ich reingucken. Und das klappt ganz gut. Und inzwischen kommen immer mehr Leute und sagen, oha, das, was du machst, kann man das nicht auch bei uns machen? Bring uns das mal bei. Schau dir mal an, wie man vielleicht bei uns mehr AI machen kann oder was für Skills und Tools würdest du bei uns ausrollen? Das mache ich. Ab und zu poste ich darüber auf LinkedIn und das kommt besser an als meine humoristischen Posts leider.
Also das muss ich kurz einschieben. Es lohnt sich sehr, dir bei Instagram zu folgen. Ich wundere mich immer, warum du nicht irgendwie 100.000 Follower da hast, weil es immer mein Highlight des Tages. Aber das müsst ihr euch selber angucken. Wie ich jetzt auf dich aufmerksam geworden bin, war wieder über deinen LinkedIn-Post, wie du schon sagst, zu dem Thema. Und da hast du so ein bisschen erzählt, wie du halt irgendwie die E-Mails ausliest und die Anhänge irgendwo hinpackst und so. Und das ist, glaube ich, für die meisten Leute eben noch nicht so das normale Setup. Und deswegen, wenn du einfach so ein bisschen erzählen kannst, vielleicht 1, 2 Sachen, die du da halt machst, die andere vielleicht noch nicht machen, wo man was mitnehmen kann, das wäre super.
Ja, ich habe relativ früh angefangen mit Cursor zu Vibe-Coden, 2 Jahren oder also direkt als Cursor rauskam und fand das unfassbar. Vorher war ich so Script-Kiddy und habe mir dann von Webseiten immer so einzelne Funktionen runterkopiert, ein bisschen angepasst und konnte PHP und so weiter. Und auf einmal ging das halt wirklich, dass ich sage, hier hätte ich gerne eine Funktion, die das macht. Toll. Eine Funktion, die eine Seite aufruft. Das ist ja unfassbar. Und das hat super Spaß gemacht und hat mich ganz schön beschleunigt, weil viel meiner Arbeit auch immer ist, Daten zu sammeln, zu strukturieren und zu gucken, finde ich da irgendein Muster drin? Warum ist mein Wettbewerber besser? Was hat der? Ich habe 1000 Seiten, der 1000 Seiten. Guck mal die 1000 Seiten vom Wettbewerber an. Was findest du da, was vielleicht mehr Vertrauen schafft beim Wettbewerber? Und das sind alles Arbeiten, die kann ich an die AI auslagern und kann sagen, mach mir mal eine Inventur. Wie häufig spreche ich positiv über mein Produkt auf meinen Seiten? Wie häufig spricht mein Wettbewerber positiv über sein Produkt? Oh, der hat 5000 Mal über sich und ich nur 2000 Mal. Eigentlich muss ich viel häufiger positiv berichten, warum mein Produkt gut ist. Und das waren so Ideen, die dann einfach so kommen und wo man so Stück für Stück versucht, vom ich schreibe ein Programm, immer mehr zu gucken, am liebsten will ich nur noch einen Prompt schicken und alles soll passieren, ohne dass ich drüber nachdenke und ich soll ein zuverlässiges Ergebnis zurückbekommen. Und für immer mehr Use Cases klappt das so.
Mhm. Und kannst du so ein bisschen konkret werden? Also gerade so dieses Thema, was du jetzt gerade auf LinkedIn behandelt hast, ja. Also wie zum Beispiel setzt man das auf, dass man seine E-Mails automatisch mit denen was macht? Ne? Weil wir sprechen ja immer so ein bisschen zwischen reaktiver und proaktiver AI. Ne? Wenn ich halt einfach irgendwie, was ich ChatGPT oder Claude frage nach irgendeinem Thema, dann kriege ich irgendwie eine Antwort. Aber der magische Gral ist ja im Prinzip, wenn die AI halt was für einen übernimmt und es automatisch macht und ich nicht jedes Mal sozusagen mal wieder die Aufträge geben muss, sondern das einfach von automatisch passiert. Sind das einfach so weekly Jobs, die sie dann laufen lässt? Oder wie machst du das?
Der große Change war für mich, dass ich halt ein Tool habe, was nicht nur eine Frage ans LLM stellen kann, sondern was dann auch die Erlaubnis hat, etwas umzusetzen, auf meinem Computer zu lesen, zu schreiben, Programme auszuführen. Das ist ja ein Harness, ein Agent Harness. Da gibt es dann Claude Code oder Claude Cowork. OpenAI hat Codex oder jetzt OpenAI Work. Cursor ist ein, und so weiter. Purple zum Beispiel. Und meiner, den ich nutze, der heißt Pi. Das ist ein Open-Source-Tool und der ist so Terminal-driven. Da kann ich also Sachen reinschreiben, dann fragt er das LLM, kriegt Antworten und macht Zeug. Und das ist für mich sozusagen der springende Punkt. In diesem Pi kann ich, wie in den anderen Tools auch, Skills erstellen. Und ein Skill ist im Grunde eine lange Erklärung wie eine Anleitung, was soll in welcher Reihenfolge gemacht werden, was passiert, wenn ich auf Probleme stoße und so weiter. Und dieses Erstellen von Skills ist auch sehr einfach, indem man mit dem LLM zusammen so ein bisschen Sparring betreibt. Und etwas, was ganz gut ankam auf LinkedIn, war, dass ich meine Buchhaltung komplett in einen Skill gegossen habe. Habe schon Ärger bekommen, also nee, Buchhaltung ist das, was danach passiert. Christoph, du machst ja nur vorbereitende Buchhaltung, aber however, ich habe sonst jeden Monat irgendwie ein paar Stunden verbracht, in denen ich irgendwie alle Belege zusammenziehen muss, dann fehlen mir noch welche, die ich aus der E-Mails rausziehen muss. Dann muss ich gucken aus meinen Bankkonten, wo sind Abgänge gewesen, welche davon habe ich da. Also es waren immer so drei Schritte. American Express Abrechnung machen, Mastercard Abrechnung machen und Bankkonto für jede Buchung halt den Beleg hinterlegen. Und am Ende brauche ich sozusagen immer drei Ordner, die sind dann voller PDFs und die muss ich dann zu meinem Steuerberater schieben. Und ich habe das jetzt meinem Skill beigebracht und habe einfach gesagt, ich fange mal an und sag, hier ist eine Mastercard Abrechnung. Guck mal, ob du die verstehst, ob du verstehst, was da so drin ist. Und dann rechnet der und sagt, ja, da sind irgendwie 32 Buchungen drin. Was soll ich denn jetzt machen? Ich sage, oh super, in dem und dem Ordner müssten hoffentlich die ganzen Belege dafür sein. Kannst du die eigentlich zuordnen? Dann sagt er, ja, ich habe 27 habe ich gefunden, aber 5 Stück fehlen. Was soll ich denn jetzt mit den 27 Belegen machen? Ich sage, naja, eigentlich müssen die Belege hinten rangehängt werden, sodass das PDF immer länger wird, dass ich am Ende ein PDF habe mit all den Belegen. Und dann hat er gesagt, ja, 27 habe ich, die 5 fehlen. Sag ich, okay, hier ist dann mein Passwort für mein Google-Mail-Konto. Vielleicht findest du die Rechnung ja dort. Und so sozusagen habe ich Stück für Stück dem Skill beigebracht, was es machen muss, wo es das finden kann, welche Passwörter es dafür braucht. Und irgendwann war ich dann fertig, nach 2,5 Stunden höchstens. Mhm. Und seitdem kann ich sagen, mach die Buchhaltung Juni. Dann rechnet er los und ein paar Minuten später habe ich diese drei Ordner mit meinen Ausgangsrechnungen, Eingangslieferantenrechnungen und Verträgen. Ich glaube, das sind die drei Ordner, die ich immer brauche. Mhm. Und das klappt jetzt. Für 3 Monate habe ich es jetzt schon gemacht und von mehreren Stunden pro Monat bin ich jetzt auf 2-3 Minuten pro Monat runter. Und das habe ich erklärt auf LinkedIn und habe auch abstrakt versucht, in einem Markdown-File zu sagen, wie der Prozess aufgebaut ist. Das kam ganz gut an.
Okay. Und sag nochmal, wie hast du das mit dem Skill gemacht? Also wenn du das mal versteht, wie man dieses Skill erstellt. Ne? Das ist ja im Prinzip einfach so ein Textfile, wo dann die einzelnen Schritte nachher definiert sind. Aber du hast dich ja daran getastet. Du hast schon gesagt, am Anfang hast du das eine gemacht, dann hast du das andere gemacht. Also wie erstellt man dieses File und wo lebt dieses File? Ist das dann in diesem Pi-Tool? Oder?
Genau, jeder Agent Harness hat irgendwo einen Ordner, wo es seine Skills reinschmeißt. Bei Pi liegen dann auch irgendwie in dem Pi-Benutzerordner, in einem Unterordner, der, glaube ich, Skills heißt. Und da habe ich jetzt so zwischen 30 und 40 Skills, die von ganz einfach bis relativ komplex sind. Und genau wie ich es gerade erklärt habe, habe ich einfach angefangen zu reden und versucht, in meinem Kopf eine komplexe Aufgabe in die einzelnen Schritte runterzubringen, zu brechen. Hätte ich jetzt gesagt, automatisiere meine Buchhaltung, glaube ich, das hätte nicht geklappt. Sondern es ist toll momentan noch, wenn man es halt schafft, komplexe Aufgaben in einzelne kleine Teilprozesse runterzubrechen und einfach die Stück für Stück zu erklären. Und never have I touched the Skill Markdown File selbst, sondern ich habe einfach nur, mein Pi hat mir gesagt, das könnten wir als Skill bauen, wollen wir das machen? Mhm. Und dann hat man ja so eine Chat-Session und innerhalb dieser Session baut er das auf und irgendwann sagt man so, ja, klappt. Im Grunde ist der Skill jetzt fertig. Und dann sollte der Harness die auch nur noch lesen und nicht mehr schreiben. Und in der Vorbereitung für diese Session, was auch ein super Learning war, habe ich gemerkt, dass der Skill zerschossen ist. Das heißt, irgendwann am 13., heute ist der 24.7., am 13.7. habe ich irgendwie die Hälfte des Skills überschrieben. Habe ich natürlich nie gewollt. Mhm. Aber alles, was so automatisch und ohne Probleme geht, das passiert halt einfach mal. Und aus irgendeinem Grund scheint er gedacht zu haben, oh, die erste Hälfte vom Skill brauchen wir nicht. Und deswegen habe ich jetzt seit 2 Stunden in meinem Skill-Ordner eine Git-Versionierung drin, sodass ich jetzt eigentlich sagen könnte, roll mal wieder zurück auf den Stand vom 14., aber das habe ich jetzt nicht. Ja. Das läuft erst ab heute, aber das ist sozusagen das neueste Learning von mir, dass ich auch meine Skills versioniere, weil kein Mensch weiß, warum Pi gedacht hat, ich muss das Skill nochmal editieren.
Ja, interessant. Und wenn ich jetzt, sag mal, irgendwo in einer größeren Firma arbeite, dann kann ich ja nicht einfach mein E-Mail-Postfach irgendeiner AI geben. Ne? Also ja. Wie würdest du, also wenn du machst ja auch so Beratungsjobs und jetzt gehst du halt zu irgendeiner Firma und erklärst ihnen so, ja, ihr könnt jetzt eure Buchhaltung so neu machen. Das wird ja nicht so ganz funktionieren. Also für den Einzelunternehmer ist das total cool, ne, der irgendwie das Vertrauen auch hat. Wie kann man sowas lösen?
Nach dem LinkedIn-Post kamen Leute auf mich zu und sagten, bau das für mich bei mir. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, E-Mail-Postfach und DSGVO und so weiter. Und die haben auch gesagt, Christoph, ich bin nicht erfolgreich geworden, indem ich gewartet habe, bis DSGVO stimmt, sondern ich will das mal ausprobieren. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Mindset, das ein relevanter Teil der Menschen gerade an den Tag legen. Ich habe aber auch eigentlich große Sorge, meine Daten einfach so an die LLM-Provider zu schicken. Und in den Tests habe ich leider auch mal diesen Ablauf wahrscheinlich über große LLMs machen lassen. Aber ich habe parallel, wenn so ein Skill steht, wenn das alles funktioniert, meinen eigenen LLM-Server.
Da das wäre meine nächste Frage gewesen. Über welches Modell lässt du das dann laufen?
Okay. Da läuft ein Qwen 3.6 und das ist ja so ein 27 Milliarden Parameter OpenWay Modell von Alibaba aus China. Das ist installiert auf einer Maschine. Das ist eine NVIDIA H100 GPU-Server ist da. Der ist in Europa gehostet. Den habe ich unter voller Kontrolle. Also ich route den und damit ist das auch okay. Dann brauche ich keine weiteren Erlaubnisse von Lieferanten und so weiter, sondern alles, was ich unter meiner vollen Kontrolle habe, ist okay im Datentransfer, solange es dann irgendwie unter EU-Dach fällt. Und das ist in dem Fall, ist das so. Das heißt, ich kann dieses ganze Buchhaltungszeug und Zugriff auf E-Mail über meine eigenen LLM-Server laufen lassen. Und wenn es so Themen sind, die nur mich was angehen, dann nehme ich gerne auch mal ein schnelleres Modell. Aber wenn es tatsächlich Kundendaten oder sowas sind, habe ich da die Möglichkeit, mir ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und das über eigene Server zu laufen, ohne dass Daten abfließen.
Mhm. Aber es ist ja schon interessant, ne? Du hast immer wieder so diese Sachen, dass Leute irgendwas bauen und dann posten das bei LinkedIn und dann kommen die Leute und sagen, das möchte ich gerne kaufen und plötzlich ist man nicht mal der Berater, sondern man wird irgendwie zu so einem Softwareanbieter in gewisser Weise. Aber auf der anderen Seite denkt mir dann mal, wie kann man halt da auch, also wie kann man das, weil wenn du das erklärst, sind es ja irgendwie so ein paar Schritte und das kann ich ja eigentlich auch jeder sich irgendwie selber beibringen in gewisser Weise, ne? Aber dann wird es ja schon wiederum komplex, jetzt irgendwie so in dieser Nvidia-Karten irgendwo so zu hosten und wie man das dann technisch hinbekommt. Glaubst du, dass das trotzdem irgendwie für jeden eigentlich machbar ist so oder brauchst du das doch dann technisches Verständnis?
Also wenn sich Christian Wolf hinstellt und sagt, jeder kann so aussehen wie ich, wenn er Sport macht, hat er einerseits recht und andererseits wird es nie passieren. Mhm. Und wenn ich mich hinstelle und sage, jeder kann AI selber bauen, habe ich recht und es wird nie passieren. Und genauso ist es auch. Es gibt Leute, denen liegt das, die haben da Bock zu fummeln, ja. Die haben Bock, irgendwie neue Sachen auszuprobieren, die haben Bock, abends nochmal 4 Stunden irgendwelche Server aufzusetzen, die am Ende nicht funktionieren. Und dazu gehöre ich, denn ich habe neben 3 Kindern und einem Hausumbau einfach sozusagen zu viel Zeit. Und deswegen ist das schwer zu beantworten. Jeder kann es, wenn er bereit ist, zu sagen, ich fummel mich da rein. Und ich habe gerade, wer war denn das? Ich habe gerade ein tolles Zitat gelesen, wo gesagt wurde, die Menschen unterschätzen, welche Maintenance-Arbeit in AI-Projekte reingehen. Also diese, früher war 90% Build und 10% Maintenance und jetzt ist 10% Build und 90% Maintenance. Und das kann ich bestätigen. Mein Buchhaltungsskill ist halt einfach jetzt kaputt gegangen. Jetzt habe ich es in einer Viertelstunde wieder zum Laufen gebracht. Aber was ist, wenn es in 4 Wochen wieder... Also es ist leider eben nicht so, dass man sagt, jetzt ist es fertig und es läuft und ich kann mich drauf verlassen, sondern das sind alles wie kleine Kinder, die irgendwie tolle Sachen können, aber die ständig noch ein bisschen Kontrolle und Supervision brauchen.
Ja. Wir haben es ja gelernt, du hast deine Buchhaltung optimiert. Ich habe auch bei dir gelesen, dass du halt viel so, sag mal, dieses Anhängen von E-Mails sind mir im Kopf geblieben. Ne? Ich bekomme nicht so viele E-Mails mit Anhängen. Deswegen, da wollte ich nochmal so nachforschen, was ist das noch als zweite Sache, wo du irgendwas Cooles gebaut hast, was da dir hilft?
Ich bin bei Google Mail, was natürlich schön ist. Und bei Google Mail habe ich die Möglichkeit, für mein E-Mail-Postfach sogenannte App-Passwörter zu erstellen. Das heißt, ich muss nicht mein Google Mail-Passwort jetzt an meinen Agenten geben, sondern es gibt ein individuelles Passwort. Und so habe ich einigermaßen noch die Kontrolle, dass ich, wenn ich mal keinen Bock mehr habe, kann ich einfach dieses Passwort löschen und dann ist der Agent tot, kommt nicht mehr daran. Und das hat mir so ein bisschen die Sorge, oder das war so meine Einstiegshürde überwunden, dass ich sage, okay, mein Agent darf auf mein Postfach zugreifen. Mhm. Und ich kriege also regelmäßig ja irgendwelche E-Mails mit Rechnungsanhängen. Das erkennt dann 4-5 Mal die Stunde, guckt er, ein Agent guckt da rein, guckt, habe ich eine neue E-Mail mit einem PDF-Anhang oder mit einem Rechnungsanhang? Wenn ja, kenne ich den schon. Wenn nicht, dann lade ich den erstmal runter, guck den an, gib dem einen sinnvollen Dateinamen und sortiere ihn in den richtigen Ordner ein. Ist das privat, ist es geschäftlich? Welcher Monat ist das? Da habe ich so eine Ordnerstruktur bei mir. Und so muss ich mich nicht mehr darum kümmern, dass ich E-Mail-Anhänge irgendwie manuell wegsortiere, sondern es passiert automatisch und es klappt auch ganz gut. Und bei Google Mail hänge ich dann ein Label an, dass ich sage Invoice Processed, sodass ich auch in der Inbox sofort sehe, okay, überall, wo dieses Label dran hängt, muss ich nichts mehr drum machen. Und für manche meiner Services, die ich nutze, muss man leider auf die Webseite gehen und dann da irgendwie die PDF runterladen. Und das automatisiere ich gerade auch, dass also weiß, wie lockt er sich ein, wo kommt er daran, sodass ich eigentlich hoffentlich auch das ab dem nächsten Monat nicht mehr selber machen
muss. Ja, ist eigentlich schon ein Ding, ne, dass es solche Suppliers gibt, die einem eine Rechnung schicken ohne Anhang. Man muss sich dann noch einloggen und dann irgendwie noch mit 2FA am besten.
So. Ja. Miles ist noch easy, hat einfach einen Link zur Rechnung drin. Das geht sozusagen schnell. Aber manche Sachen haben dann auf der Website auch noch irgendwelche JavaScript-Overlays und so, wo ich dann einfach so, why?
Ja. Ich habe das bei mir und Mouse of AI mit der Müllrechnung und mit der Stromrechnung, die halt nicht angehängt werden und beide machen es einem extrem schwer, sich da einzuloggen.
Okay. Und für manche Kunden, also ich habe immer so 5, 6, 7 Kunden, Beratungskunden gleichzeitig. Und für manche Kunden probiere ich das jetzt auch, dass sie mir, also oft schreiben die mir was und sagen, kannst du mal diese Zahl rausfinden oder kannst du mir mal einen Tipp geben oder sowas. Und für manche Kunden habe ich das jetzt gestartet, wenn die mir schreiben, dann guckt AI sich das an und schätzt so ein bisschen, ist das irgendwie ein 10-Minuten-Task oder ein 2-Stunden-Task, sucht in meinem Kalender Zeit, wann ich das machen kann und trägt das dort ein und schreibt denen zurück, hey, ich bin Christophs AI-Assistent, ich habe das jetzt für übermorgen 14 Uhr eingetragen, wenn das für dich okay ist, brauchst du nicht zu antworten, vorher hörst du nichts von Christoph. Und wenn du sagst, das brauche ich schneller, dann antworte einmal schnell, dann repriorisiere ich das nochmal. Und das ist super cool, weil das, finde ich, eine schöne Verbindung ist zwischen AI hilft und schreibt auch, ist aber trotzdem komplett transparent, hey, ich bin AI, und gibt aber eine neue Verbindlichkeit in die Beratung rein, die ich halt vorher manchmal nicht hatte.
Ja, vor allen Dingen, es ist halt dann auch in deinem Kalender drin und du machst es auch, ne? Weil man lebt ja doch irgendwie so ein bisschen nach dem Kalender.
Genau.
Ja. Ja, interessant. Machst du noch so andere Sachen aus deinem Tagesablauf? Also zum Beispiel, wie nimmst du Notes auf, wenn du jetzt in so einem Call mit einem Kunden bist? Nimmst du da irgendwie ein Granola oder einen Fixer oder irgendwas? Oder wie machst du das?
Also es gibt zwei Sachen. Wenn ich einen längeren Call habe oder sowas, lasse ich eine lokale Wave-Datei aufzeichnen von diesem Call. Okay. Und lasse die dann lokal mit WhisperX transkribieren. Das transkribiert in einer Geschwindigkeit von, glaube ich, 15 oder 20 Mal so schnell. Also eine Stunde Call ist dann 3 Minuten transkribiert mit Diarization. Diarization heißt, dass auch drin steht, da hat Christoph was gesagt, da hat Petra was gesagt, da hat Hans was gesagt. Und dann habe ich das als Transkript und dann habe ich auch schon verschiedene Agenten, die einmal sagen, such mal meine To-Dos raus, mach mal eine E-Mail-Zusammenfassung, warne mich, wo vielleicht irgendwie Widersprüche zwischen den beiden Sachen waren und kann das dann analysieren. Darf das aber nur machen, wenn ich sage, ist es okay, wenn ich mit aufzeichne. Also das ist bei den Teams und so weiter, da sieht man dann ja auf alle, das ist ein Bot mit dabei, der irgendwie mitschreibt. Und wenn das halt bei mir lokal läuft, merkt das keiner. Mhm. Das heißt, ich muss immer dran denken zu sagen, ist okay, wenn ich aufnehme.
Ja, weil das ist ja, was diese Granolas und Jamies of the World machen. Ne? Du hast ja das Tool, das poppt so automatisch auf, sobald du den Call startest und dann musst du eigentlich nichts sagen oder die meisten Leute sagen nichts. Gut, das ist dann nochmal eine rechtliche Frage, die vielleicht auch in Europa anders ist als bei uns.
Ja, man muss wirklich, man muss vorher die Bestätigung einholen.
Ja.
Und man sollte mich auch nicht als Datenschutzexperten wahrnehmen, aber ich glaube, man muss einmal. Und was ich weiß aber zum Beispiel bei diesen Tools nicht, die geben einem dann das Transkript raus?
Ja.
Oder was machen die?
Weißt du? Ja, also da gibt es verschiedene Funktionalitäten. Ne? Ich habe da alles schon ausprobiert. Ich bin mit keinem so richtig happy.
Ja.
Aber was dann passiert, ist, dass danach dann praktisch eine E-Mail dir geschickt wird. Da stehen dann deine Tasks und so weiter drin. Da ist auch das Sammeln. Also das, was du mal, sagen wir mal, manuell zusammengebaut hast, findet da halt statt. Ja. Ist aber relativ teuer auch wiederum. Und deswegen überlege ich halt auch gerade, wie ich das halt nicht über solche Tools mache.
WhisperX ist kostenlos, läuft lokal, ohne dass die Daten den Computer verlassen und du hast ein MacBook Pro, glaube ich, auch. Ja. Wie gesagt, 15- bis 20-fache
Geschwindigkeit. Mega. Das reicht ja völlig.
Super.
Ne? Ja.
Deswegen finde ich das ganz gut.
Und das machst du dann einfach mit QuickTime sozusagen, dass du einfach so
eine Audacity laufen. Okay. Audacity laufen und das nimmt das dann auf. Und dann habe ich jetzt noch einen zweiten Skill, den hätte ich mal jetzt starten sollen, habe ich vergessen. Der macht live, nimmt er auf, transkribiert live und zeigt mir die Claims der letzten Minuten. Also Christoph hat behauptet, der WhisperX nimmt 20 Mal so schnell auf und macht live einen Fact-Check.
Okay, krass.
Das heißt, dann schreibt er da drunter, kann gut sein, was Christoph da gesagt hat. Oder er sagt, hier auf dieser URL steht eigentlich genau das Gegenteil. Und das ist noch ein bisschen Spielerei. Aber eigentlich finde ich es, will ich dahin, dass ich schon während des Gesprächs im Gespräch Zusatzinformationen nutzen kann. Mhm. In meinem Fall möchte ich natürlich gern, wenn ich mit Kunden telefoniere, wenn einer sagt, wie viel Traffic hatten wir denn im Juni? Das automatisch schon sagt, im Juni hatten wir so viel Traffic und dass diese Zahlen so ein bisschen langsam nach oben wegschweben, sodass ich so 2-3 Minuten Zeit habe, sie entweder zu erwähnen oder nicht. Und das ist gerade so ein Arbeitsding, das an dem ich brauche.
Das ist zum Beispiel eine Firma, die hat in San Francisco genau so ein Ding gebaut. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie die Nummer hieß, ich glaube Cluely oder so. Dass sie halt gesagt hat, die haben angefangen mit so Engineering-Interviews. Dass wenn dann in dem Interview praktisch irgendeine Frage kam, dann hat dann praktisch die AI das auch so eingeblendet.
Ja.
Und die haben das so ein bisschen cocky, arrogant rübergebracht, aber sind halt relativ viral gegangen und die haben halt extrem viele Millionen Dollar geraced, haben sich irgendwie so ein mega krasses Office direkt in SF geholt und die bauen halt sowas als Produkt alleine. Ne? Aber ich finde es halt total charmant, sich selber sowas zusammenzuschustern, was dann auch einfach auf die eigenen Bedürfnisse angesprochen ist. Aber das ist ja der große Vorteil, wenn man sich die Software selber baut, meines Erachtens, dass man halt dann die ganzen Connectors, die MCPs ansteuern kann, die man halt wirklich braucht. Weil man, wenn man sowas out of the box kauft, ja immer irgendwas nicht so ist, wie man es eigentlich haben will.
Und ich bin agnostisch gegenüber den Modellen. Ich mache gerade sehr viel China-Modelle, habe DeepSeek, sehr V4 Pro, sehr lieb gewonnen, habe jetzt irgendwie Kimi K3 die ersten paar 100 € Tokens ausgegeben und seit dem Wochenende habe ich Gwen 3.8 Max.
Das ist komplizierter Name.
Ja, genau, das ist von Alibaba und das sind so gute Modelle. Oha, das finde ich wirklich krass und gut für mich, meine ich, dass sie mich Dinge machen lassen, wo andere noch dreimal nachfragen, was mich manchmal ganz schön nervt. Also gerade wenn ich es halt sage, hol die Daten, brich die runter, vergleich die damit, da finden die chinesischen Modelle, die hören ein bisschen besser zu. Und die amerikanischen Modelle, die versuchen so ein bisschen, ist übertrieben gesagt, bevormunden nicht, aber die mögen halt nicht gerne Wege gehen, die sich so ein bisschen nach Hacking anhören. Also wenn ich zum Beispiel, ne, irgendwie sage, hol dann von meinem Kunden, scrape die Seite und guck, ob das da, dann ist das ein Kunde und dann ist es okay, wenn ich da mal eine Seite scrape. Ja. Und das mögen amerikanische Modelle aber nicht so gern. Die sagen dann, oh ja, aber Scraping und so. Und ein China-Modell sagt, klar, hol ich dir. Und für so Datensammelzeug finde ich die chinesischen Modelle super angenehm.
Krass. Ja, also ich glaube, hier kann man einiges mitnehmen. Aber ich muss hoffentlich mit meiner AI rübergehen und gucken, was ich hier ganzen Tools zugenannt hast. Wir packen das alles in die Shownotes, weil da sind echt extrem viele gute Sachen mit dabei gewesen. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Wie viel Geld gibst du im Monat aus für AI?
Immer weniger. Ich glaube, mein Peak war der März, hatte ich auch auf LinkedIn geschrieben. Da hatte ich allein 2000 Euro für Gemini ausgegeben. Und das war furchtbar. Da bin ich noch auf Cursor unterwegs gewesen und Cursor hat irgendwie ab dem ersten System Prompt 10.000, 20.000 Tokens rübergeschmissen und dann bin ich gewechselt auf Pi, diese Open Source Lösung, und Pi hatte damals irgendwie einen System Prompt von 800 Tokens oder sowas, also 92% weniger. Dann habe ich allein dadurch massiv gespart im April oder so und dann habe ich Stück für Stück mit Modellen rumgespielt und bin jetzt wahrscheinlich so auf 400 bis 600 Euro, die sich für mich aber wahnsinnig wertvoll anfühlen.
Vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendwie was, wo, also man soll dir bei Instagram folgen, man soll dir bei LinkedIn folgen. Gibt es noch irgendeinen anderen Claim, den du noch teilen möchtest?
Ich glaube, bei Instagram nur folgen, wenn wir sozusagen like-minded sind, weil da habe ich sozusagen keine Filter. Und bei LinkedIn lieber folgen, wenn man sagt, ich bin an den AI-Sachen interessiert. Ich glaube, das hat für das, was wir heute besprochen haben, ist LinkedIn vielleicht interessanter.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, dass du hier warst.
Ne?
Ich hoffe, es war interessant. Ciao, ciao.
Danke, ciao, ciao.